Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen zu 30 Minuten Kultur. Wenn das keine Zeitenwende ist. Die Grünen plädieren im Ukraine-Krieg für schwere Waffen, die Frieden schaffen. Schlafwandelt Deutschland wie 1914 in einen Krieg? Das fragen wir hier einen Historiker. Und was bedeutet das für unsere ethischen Auffassungen? Das fragen wir eine Ethikerin. Zuerst aber Kunst. Ausstellungen mit DDR-Kunst, die sind immer auch Ausstellungen über das deutsch-deutsche Verhältnis. Manche von den Künstlern gingen in den Westen, schlugen einen neuen, einen anderen Weg ein, wurden weltberühmt, etwa Gerhard Richter oder A.R. Penck, beide übrigens in Dresden geboren. DDR-Kunst hat sich aber auch mit den Kulturen des globalen Südens auseinandergesetzt. Der Arbeiter- und Bauernstaat verstand sich antiimperialistisch, antikolonialistisch. Lässt sich darin etwa Vorbildliches für heutige Debatten im Verhältnis zu Afrika, Asien oder Lateinamerika finden? Ein über mehrere Jahre angelegtes Projekt der staatlichen Kunstsammlungen Dresden und der Bundeskulturstiftung unter dem Titel Kontrapunkte erforscht das. Carsten Probst sah die Auftaktausstellung Revolutionary Romances im Albertinum Dresden.
Eine Tuschezeichnung von Lea Grundig, 1968 zum Jubiläum des Kommunistischen Manifestes entstanden, zeigt den Erdball, dem auf allen Kontinenten wehende rote Fahnen aufgesteckt sind. Dazu Matthias Wagner, Co-Kurator der Ausstellung Revolutionary Romances.
Die sollte in einem Ostberliner Verlag erscheinen, ist nicht erschienen, sind wunderbare 11 Blätter, die dann später im Kupferstichkabinett gelandet sind. Und das ist das Titelblatt. Und das zeigt gewissermaßen so ein Ideal eines sozialistischen Internationalismus, also wie sich ausgehend von der großen sozialistischen Oktoberrevolution der Sozialismus und später der Kommunismus eben ausbreitet.
Die Botschaft vom imperialen Anspruch des Sozialismus ist nicht in allen Werken dieser Ausstellung so offensichtlich. Eigentlich verstand man sich ja in der DDR gerade im Gegenteil als antiimperialistisch. Die internationale Ausbreitung des Sozialismus war in diesem Sinn ein Befreiungskampf. Plakate und Bildserien, die sich gegen totalitäre Regime wie in Chile richteten oder gegen die Apartheid in Südafrika, waren durchaus nicht nur auf die DDR oder sozialistische Staaten begrenzt. Es handelte sich um internationale Protestbewegungen, denen sich eben auch bestimmte KünstlerInnen in der DDR angeschlossen hatten. Wurden sie damit nun automatisch zu ParteigängerInnen der SED? Im Albertinum sind in dieser Pilotausstellung dazu höchst unterschiedliche Bildsprachen zu sehen. Gerhard Bonzin fertigte 1973 Holzschnitte im Stil des Expressionismus der 1920er Jahre, um seine Solidarität mit dem Widerstand gegen das Pinochet-Regime in Chile auszudrücken. Margarita Pellegrin, die selbst lange in Chile gelebt hatte, eignete sich dort traditionelle Webtechniken und Bildsymbolik an, um Widerstandsbotschaften auf Wandteppichen und Textilkunst zu formulieren. Lutz Dambeck übermalt 1975 eine Reportagefotografie von Straßenkämpfen in Santiago de Chile, die eher als Medienkritik am Widerstandsklischee erscheinen können. Noch weiter entfernt von jeder sozialistischen Staatskunst wirken Porträts, die Dresdner Maler von Studierenden an der Kunsthochschule Dresden fertigten, die aus Afrika oder Asien stammten. Der Stil dieser Malereien steht eher in der bürgerlichen Tradition des Naturalismus oder Spätimpressionismus. Ein europäischer, ein weißer Stil. Die Kunst, so scheint es, übersetzt hier zwar die Auseinandersetzung mit dem globalen Süden ins Intime und Individuelle, aber sie bleibt doch befangen in ihrem eurozentrischen Blick. Darin zeigt sich die ganze Komplexität dieses Forschungsvorhabens, denn die Rolle der Kunst gegenüber anderen Kulturen wirkt in der DDR vollkommen uneindeutig. Diente der Individualismus der KünstlerInnen nun der Parteinahme für den internationalen Systemsozialismus oder bot er nicht eher eine Ausflucht aus diesem System? Hilke Wagner, Direktorin des Albertinums, erinnert an den Dresdner Bilderstreit vor einigen Jahren. Denn bei dem ging es ja schließlich auch um den Vorwurf der Kolonisierung. Nämlich in dem Sinn, dass eine aus dem Westen kommende Museumsleitung all die Bilder aus dem Kanon der DDR aus dem Museum verbannt, mit dem sich vor allem die älteren Dresdnerinnen und Dresdner noch kulturell identifizieren könnten.
Die Annäherung an die Kunst der DDR, gerade nicht im Mainstream, sondern von den Rändern her, ist ein Anliegen, das uns ja seit vielen, vielen Jahren treibt, eigentlich auch schon vor dem Bilderstreit. Und meine These ist ja auch, dass genau das den Bilderstreit als Missverständnis hervorgerufen hat. Denn wie es insgesamt für die Kunstgeschichte gilt, dass Kanon durchaus immer wieder kritisch zu betrachten ist und eben nicht Gott gegeben ist, so betrifft das natürlich auch die Kunst aus der DDR.
Im Blick von den Rändern löst sich der kulturelle Kanon auf. Das mag eines der Leitmotive dieser Ausstellung und auch der Dresdner Kunstsammlungen überhaupt sein. Das hat schon zu so manchen erregten Diskussionen mit dem Dresdner Publikum geführt. Und die möchte man, so scheint es, nach Corona-bedingter Pause mit großer Lust nun weiterführen und immer wieder neu anfachen.
Carsten Probst, diese Auftaktausstellung im Albertinum Dresden. In einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag, da plädieren die Abgeordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Anton Hofreiter von den Grünen und Michael Roth von der SPD dafür, sich von Sorgen über Waffenlieferungen für die Ukraine frei zu machen. Man dürfe sich nicht einschüchtern lassen, müsse Verantwortung übernehmen. Zitat: Dazu gehört die Bereitschaft, schwere Waffen zu liefern. US-Präsident Joe Biden spricht von Weltkriegsgefahr. Zugleich wird der deutsche Kanzler Olaf Scholz für sein Zögern kritisiert. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, da ist ein öffentlicher Brief der ukrainischen Schriftstellerin Katja Petrowska ja an Bundespräsident Steinmeier zu lesen. Darin bekniet sie ihn, fordert auf, drängt Deutschland mehr zu tun, schreibt: Schaffen Sie Klarheit über die Zeitenwende. Der australisch-britische Historiker Christopher Clark, der sprach vor 10 Jahren in seinem Buch von den Schlafwandlern, die 1914 fahrlässig in den Ersten Weltkrieg getaumelt sind. Gibt es also Parallelen? Gerd Krummeich, Historiker und Spezialist für deutsch-französische Geschichte, Militärgeschichte, insbesondere Erster Weltkrieg, Verfasser zahlreicher Bücher zum Thema, ihn habe ich gefragt: Sind wir heute Schlafwandler wie 1914?
Ich glaube nicht, dass wir Schlafwandler sind. Die Situation ist heute ganz anders als vor dem Ersten Weltkrieg. Was der Christopher Clark gemeint hat, ist ja, dass die Leute sich verhalten wie Schlafwandler, dass sie hinter dem Mond herlaufen und über eine Balkonbrüstung meinetwegen ins Nichts springen. Ein Schlafwandler, so hat er es gemeint. Und dann, wenn da viele Schlafwandler gleichzeitig sowas machen, dann gibt es unter Umständen den Crash. Das ist nicht unsere Situation. Man wird natürlich ständig gefragt, wie denn die Verbindungen zur Urkatastrophe sind, zum großen Krieg und wie sich so ein Krieg entwickeln kann. Aber ich sehe diesen Ukraine-Krieg nicht in einer direkten Folge des Ersten Weltkriegs, weder moralisch noch taktisch noch strategisch. Also was vielleicht, der Putin fühlt sich eingekreist. Das ist sowas wie die deutsche Einkreisungsphobie vor dem Ersten Weltkrieg. Jahrelang haben die Deutschen sich eingekreist gefühlt von feindlichen Mächten. Putin fühlt sich von der NATO langsam aber sicher eingekreist und er macht deshalb diese militärische Operation, nicht den Krieg, nein, um Himmels Willen, eine militärische Operation, um sich von diesem immer größer werdenden Druck, subjektiv, ja, ich sage nicht, dass das wirklich so ist, aber das ist seine subjektive Empfindung. Genau wie 1914. Die deutsche Einkreisungsfurcht hatte zwar ein kleines bisschen objektive Gründe durch die Allianzpolitik der anderen, aber diese absolute Phobie der Einkreisung, die anderen wollen uns was, alle, das ist das, was der Putin jetzt auch macht. Und dann macht er ein zweites, was 1914 war. Dann hat er gesagt, jetzt einen schnellen Schlag und dann wieder friedlich. Ich zitiere gerade so ein bisschen den Reichskanzler Bethmann-Hollweg im Juli 1914. Jetzt ein schneller Schlag und dann wieder friedlich. Und dann kann man das alles aushalten. Das hat der Putin gedacht, das ist schiefgegangen, genau wie der schnelle Schlag der Deutschen 1914 schiefgegangen ist. Und wann so langsam aber sicher dann der Weltkrieg draus wurde. Und da ist eine gewisse Ähnlichkeit im Verhalten. Putin hat genauso wenig wie die Deutschen eine Ahnung gehabt, was für eine moralische Kraft so ein bedrohtes Volk haben kann wie Ukrainer. Wir haben damals 14 auch nicht bedacht, dass die Belgier oder die Franzosen uns dermaßen Widerstand leisten könnten. Das hatten der Schlieffen und andere ganz prima ausgerechnet, dass sie in 14 Tagen bis 3 Wochen platt sind, die anderen. Das sind die Parallelen zu damals. Aber das mit dem schweren Waffenliefern Und so, das ist eine ganz andere Geschichte, glaube ich. Und der große Unterschied zu damals ist vor allem, dass wir nicht dass wir wirklich alle, wir sind doch staunend aufgewacht. Nicht als Schlafwandler, wir sind einfach nur staunend aufgewacht, weil wir nie mit einem Krieg in Europa gerechnet hätten. Damals, 1914, sind die Menschen schon seit Jahren auf dem Kiwive. Dauernd ist die Rede vom Krieg, der kommen wird, der kommen muss. Deshalb ist ja auch diese ganze Rüstungsmechanik damals so enorm gewesen. Also das ist eine andere Situation. Aber das Verhalten der Staatslenker, hier in diesem Falle Putins oder auch Zelenskys, das ist also schon vergleichbar mit damals.
Fürchten Sie nicht die Mobilmachungsrhetorik, nenne ich sie jetzt mal, wie sie doch von manchen Parlamentariern bei uns auch zu vernehmen ist?
Kannst du Frieden schaffen ohne Waffen oder brauchst du zum Frieden schaffen eventuell auch Waffen? Und die Friedensbewegten, zu denen ich auch gehöre, haben sich lange Zeit immer wieder da festgerannt, dass sie gesagt haben, man kann nicht mit Bewaffnung und mit Waffen gegen Waffen angehen, das ist nur eine Spirale. Man muss sich entscheiden, lässt man die Putins machen oder lässt man sie nicht machen.
Haben wir heute, Professor Krummeich, andere Bündnissysteme als damals? Also nicht diese verpflichtenden Allianzen, die ein Teil des Problems waren. Sind wir klüger?
Ich sehe die NATO als ein genau solches Bündnis wie damals die französisch-russische Militärallianz. Das ist also, so groß ist der Unterschied nicht. Das russisch-französische Bündnis war immer wenig mehr als eine Militärallianz. Es hat auch als Militärallianz 1894 angefangen, bevor es dann zum Bündnis ausgebaut wurde. Und Bündnis hin und her, das Bündnis, der Wert eines Bündnisses bemaß und bemisst sich in der eventuellen Möglichkeit, dem Verbündeten militärisch beizuspringen.
Also ich höre raus, wir sind vielleicht keine Schlafwandler, aber wir müssen dann irgendwann mal Farbe bekennen.
Das ist es. Wir sollten mal bald anfangen, richtig Farbe zu bekennen, und zwar in dem Rahmen, den die anderen Europäer wollen. Und nicht sagen, ja, ja, und dann doch was anderes wieder machen. Also ich meine, wir haben uns unseren Ruf dermaßen ruiniert mit dem Angebot der Schutzhelme damals. Dann ist es ja ein bisschen besser geworden. Aber ich fürchte ja, dass die Leopardpanzer, die sie da liefern wollen, vielleicht überhaupt nicht fahrtüchtig sind. Nee, so lange hat die Ukraine nicht. Wir brauchen nur die Bilder jeden Tag im Fernsehen zu sehen, um zu wissen, welche ungeheure Gewalt dort zugange ist. Und ich habe einen unglaublichen Respekt vor diesem Volk, wie es sich wehrt, wie mutig, wie tapfer und wie schlau sie sind. Wie sie es geschafft haben, die Russen also wirklich zu verblüffen, in Grenzen zurückzuweisen, die die Russen nie vermutet hätten. Ich weiß nur eins aus der Geschichte des Militärs. Du musst auf einen Buben anderthalb setzen, sonst wird der Bube richtig stark.
Sagt Gerd Krummeich, Weltkriegshistoriker, Buchautor über Schlafwandler. Nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, da sprach Bundeskanzler Olaf Scholz von einer Zeitenwende. Ist das nun eine Zäsur und vielleicht keine Zeitenwende? Darüber sprechen wir hier in einigen Gesprächen in Kultur heute. Stehen unsere Werte und Ordnungen nach dem 24. Februar auf dem Prüfstand? Die Humanmedizinerin und Philosophin Christiane Wopen war zuletzt Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, zuvor Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, bekleidet seit neuestem eine Exzellenzprofessur an der Universität in Bonn, wo sie das Center for Life Ethics leitet. Und sie habe ich gefragt, brauchen wir unter dem Eindruck dieses Krieges eine neue Ethik oder verändern sich ethische Debatten?
Ja, die ethischen Debatten verändern sich insofern, als dass andere Themen im Vordergrund stehen. Deswegen verändert sich noch nicht die Ethik selbst. Und ich halte das auch für konsequent, dass die Grünen für die Freiheit einstehen und dafür bereit sind, auch mit Waffen die Ukraine zu unterstützen. Also ja, die ethischen Debatten ändern sich auch noch in einer anderen Hinsicht, was, glaube ich, für die Gesellschaft sehr schwer mitzuvollziehen ist oder für viele schwer mitzugehen ist. Wenn wir normalerweise über ethische Fragen reden, dann stellen wir die Frage, was ist jetzt das Gute zu tun? Im Fall eines Krieges aber stellen wir uns ja die Frage, was ist das geringere Übel? Es gibt im Krieg ja im Grunde kaum etwas, was man als gut bezeichnen kann, außer natürlich den Menschen zu helfen, sie medizinisch zu versorgen, humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen. Aber alles das, was sich auf den Krieg als Geschehen dann einlassen muss, um irgendwann wieder zu Frieden zu kommen, kann halt nur mit militärischen Mitteln erfolgen, idealerweise gemeinsam mit Verhandlungen. Aber das bedeutet eben auch, sich die Hände schmutzig zu machen. Aber es ist die Frage nach dem kleineren Übel.
Ist der radikale Pazifismus was für die Geschichtsbücher?
Ich habe von vornherein bei allem, was mit Ismus endet, einen Vorbehalt, weil es schnell um Verbarrikadierung und Ideologisierung geht. Der Pazifismus, wenn er für den Frieden eintritt und dafür auch bereit ist, Waffen einzusetzen, wenn dies unumgänglich ist, dann gehört er nicht der Geschichte an. Wenn es aber ein Pazifismus ist, der sich einfach ausschließlich gegen Waffen als Mittel ausspricht, um den Frieden erreichen zu können und um eine Nation, um Menschen retten zu können, dann hat er hoffentlich ausgedient. Aber ich glaube, wenn wir uns die Ostermärsche angucken, dass da noch sehr viel Dialog erforderlich ist, um nicht zu einer Polarisierung beizutragen, die für die deutsche Gesellschaft dann zusätzliche Herausforderungen bringt.
Es gab mal eine Zeit, da hat ein Karl Jaspers den Deutschen ins Gewissen geredet, kurz nach dem Krieg 1946 etwa, was die drohende atomare Bewaffnung angeht. Er hat sich dann auch in Verjährungsdebatten eingemischt. Kaum jemand erinnert sich auch noch an Karl Friedrich von Weizsäcker, bedeutender Heisenberg-Assistent. Denn solche Figuren, wenn ich es richtig beobachte, sind spätestens auch mit dem Tod von Erhard Eppler vielleicht weg. Laufen wir vielleicht Gefahr, etwas zu bereitwillig Kriegsteilnehmer zu werden?
Nein, wir werden nur dann Kriegsteilnehmer, wenn wir mit Truppen in die Ukraine einmarschieren. Dann werden wir wirklich Kriegsbeteiligte. So habe ich jedenfalls die völkerrechtliche Definition verstanden. Wenn wir mit Geld, mit humanitärer Hilfe und auch mit Waffen die Ukraine dabei unterstützen, ihr Land und ihre Menschen zu verteidigen, werden wir nicht zu Kriegsbeteiligten im Sinne von Kriegspartei, aber natürlich beteiligen wir uns an der Verteidigung eines Landes. Und das sollten wir mit Kräften tun.
Ich glaube, es ist fast 20 Jahre her, dass wir uns im Rahmen der Stammzellforschungsdebatte kennengelernt haben. Wir hatten gerade eine Diskussion, dass das Bundesverfassungsgericht das Verbot des assistierten Suizids für verfassungswidrig erklärt hat. Wenn ich dann noch die Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen dazu nehme und sehr, sehr frei im Vogelflug mal da drauf gucke, würde ich sagen, dass die Menschenwürdegarantie doch immer mehr ins Zentrum unseres Bewusstseins auch des internationalen Völkerrechts rückt. Also man könnte sogar sagen, vielleicht sind aus den genannten Gründen die Deutschen vielleicht sogar aufgerufen, schwere Waffen zu liefern.
Die Würde des Menschen, was diese bedeutet in solchen Zeiten von tiefen Krisen, wie sie die Pandemie war, wie und ist, wie sie jetzt nun der Krieg Russlands gegen die Ukraine darstellt, fordert uns auf, genauer hinzugucken, was wir unter der Würde des Menschen verstehen. Es gibt halt keine abschließende Definition in positiver Art, die beschreiben würde, was das ist. Im Kern geht es darum, dass jeder Mensch einen Wert um seiner selbst willen hat, ohne dass er bestimmte Funktionen erfüllen muss oder Eigenschaften und Fähigkeiten aufweisen muss. Die Würde des Menschen ist ganz genuin mit der Freiheit des Menschen verknüpft. Und diese Freiheit, die bedeutet für die Ukrainer im Moment, dass sie bereit dazu sind, ihr Leben einzusetzen dafür. Die Geschlossenheit, mit der die ukrainische Gesellschaft Widerstand leistet, nötigt mir allerhöchsten Respekt ab. Denn es ist ja wirklich der Einsatz des eigenen Lebens, der da geleistet wird. Und wenn ein solches Land bereit ist, das Leben unter die Freiheit zu stellen, also das Leben für die Freiheit und für das Land zu opfern, dann ist das eine ethisch hochrelevante Entscheidung und sagt uns, was sie unter der Würde des Menschen verstehen und auch unter der Würde ihrer menschlichen Gemeinschaft.
Das Leben ist der Güterhöchstes nicht, heißt es bei Schiller. Das heißt, wir führen gerade eine verschärfte Debatte eigentlich über alte Werte nur unter den Bedingungen von Konflikt- und Kriegs- und Krisensituationen.
Da möchte ich Ihnen ganz ausdrücklich recht geben. Es ist eben keine neue Ethik, die jetzt diskutiert werden muss, sondern es sind unsere Werte, die auch in den Grundrechten, in den Menschenrechten zu finden sind, für die wir einstehen. Sie stehen in der Verfassung, sie stehen in der Charta der Menschenrechte der Europäischen Union, sie stehen in der UN-Deklaration der Menschenrechte. Insofern knüpfen wir an das an, was die Menschheit im Laufe der Jahrhunderte als das Richtige erkannt hat, als das, wofür es sich lohnt, einzustehen. Und deswegen habe ich auch bei dem Begriff des Wortes Zeitenwende etwas Vorbehalte. Ich finde es zwar zutreffend, wie der Bundeskanzler es in seiner Rede am 27. Februar formuliert hat, dass die Zeitenwende die Geschichte unseres Kontinents betrifft, die eben durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg durch Putin herbeigeführt wurde. Aber dann kommt er zu einer Schilderung von Zeitenwende und charakterisiert, was diese Welt danach ausmacht, die eben anders sei als die Welt davor. Und dann nennt er Dinge, die letztlich auf Wehrhaftigkeit, auf Souveränität und Unabhängigkeit Europas und auch auf die Sicherheit der Menschen abzielen. Und da kann ich nur sagen, das ist eine Zeitenwende hin zur Vernunft. All diese Dinge muss man aus Gründen der Vernunft schon wollen. Es ist bitter, dass dazu ein solcher Krieg erforderlich ist, um uns an diese Grundwerte mit dieser Brutalität zu erinnern und so zu bewirken, dass wir uns kraftvoller auf den Weg machen, als das bisher geschehen ist, zum Beispiel in der Energieversorgung.
Sagt die Medizinerin und Philosophin Christiane Wopen. Sie ist gerade berufen worden an die Exzellenzprofessur der Universität Bonn und leitet dort das neue Center for Life Ethics. In unserer Serie über Zeitenwenden war das. Und jetzt wird es ein bisschen undurchsichtig. Nebel, das ist ein Aggregatzustand des Wassers. Das kann romantisch sein, als Morgendunst auf Feldern, oder bedrohlich und unheimlich, so wie in Edgar Wallace TV-Krimis der 60er Jahre. Oder schlicht gefährlich, wenn er nämlich giftig ist und als Industrieabfall oder undurchsichtige Nebelschwane von Unheil kündet. Nebel ist also stofflich, aber auch ein bisschen ungreifbar zugleich. Ein Medium der Unschärfe, der Verhüllung. Die Japanerin Fujiko Nakaya ist mit ihren Nebelskulpturen eine Art Post-Corona-Künstlerin der Stunde. Das meint unser Autor Tobias Krone. Denn sie hat schon in der Tate Modern ausgestellt und sich in Japan für Videokunst eingesetzt. Das Münchner Haus der Kunst widmet ihr die erste Retrospektive außerhalb Japans.
Durch das Museum wandert der Nebel. Erst diffus, überall hin, in alle Ecken, nimmt uns die Sicht. Dann verdichtet er sich nach und nach auf Kniehöhe über dem riesigen, stillen Wasser. Einem Bassin, das in die zentrale Osthalle gebaut wurde, wo sich der Dunst sammelt und sich langsam in Richtung der offenen Tore ins Sonnenlicht verzieht. Mit leuchtenden Augen erzählt die Kuratorin Sarah Theurer von ihrem Lieblingsmoment.
Das ist der Moment, wenn der Nebel sich setzt. Es ist ein sehr starker Moment von Ruhe und ich glaube, das ist der Moment von Transformation.
Nebel ist zunächst die Transformation von Feuchtigkeit in Gaszustand. Künstlich erzeugt durch kleine Druckdüsen, die in Reihen im Raum verteilt sind. In präzise durchkomponierten Wellen wabert er durch den Raum. Kühl legt er sich auf unsere Haut und als feuchter Film auf unsere Kleidung. Es ist nichts als Luft und Wasser. Und dennoch eine geradezu obszöne Geste, nach 2 Jahren Angst vor dem Virus nun so ostentativ die Aerosole in den Raum zu stellen. So ein bisschen, als wolle man das zweifelhafte Image gasförmiger Elemente wieder aufpolieren.
Ich glaube, dass wir Teil unserer Umwelt sind, also die wir einatmen, ausatmen, dass wir die Effekte spüren, dass wir als Menschen nicht im Außen sind von unserer Umwelt, ist, glaube ich, sehr wichtig für diese Ausstellung und ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis für unsere momentane Zeit, in der ja erst diesen Montag der letzte Bericht von IPCC rausgekommen ist. Und ich glaube, dass da Fujiko Nakayas Arbeit wirklich auch ein Neudenken oder Neufühlen irgendwie triggert.
Der Klimabericht vom Weltklimarat IPCC ist mit seinen weitreichenden Forderungen hochpolitisch. Auch Fujiko Nakaya gilt als Vorreiterin im ökologischen Bewusstsein. Wie umweltpolitisch aber ist Nebel? Sarah Theurer sagt, es geht Nakaya um Bewusstsein und um das Erlebnis.
Ja, ich glaube, dass dem Publikum oder den Besucherinnen eine sehr besondere Rolle zukommt, weil sie eben nicht nur Betrachter sind. Also es geht nicht um Kontemplation oder Überblick, sondern eben sehr stark um Immersion und Teilhabe.
In Videoprojektionen lassen sich Nakayas Nebelskulpturen auch in Landschaften beobachten. Mal wildromantisch in einem Bachbett wabernd, mal apokalyptisch zerrissen im urbanen Stadtraum. Der Nebel, schnell wandelt er sich vom Sinnbild der Harmonie zum Symbol der totalen Zerstörung und ruft einem dann unweigerlich die Rauchschwaden der ukrainischen Kriegsschauplätze in Erinnerung. Politisch wird das Thema Nebel auch, wenn man sich den Kontext der Künstlerin anschaut. Fujiko Nakaya war 8, als Japan Erfahrung mit den pilzförmigen Wolken der Atombomben machen musste, der ultimativen Umwelt- und Menschenvernichtung. Die japanische Künstlerin ist eine Meisterin der Dekonstruktion, die weder bei ihrer japanischen Heimat noch bei ihren Zeitgenossen der Kunstwelt Halt macht. Das kann man anhand ihrer ersten Nebelskulptur Square Fog feststellen. 4 Holzquadrate etwa 1 Meter hoch, dicht aneinander gestellt. Die in ihnen repräsentierte Suche nach der perfekten Form, Nakaya, führt sie ad absurdum, indem sie alles zumeist mit Nebelwölkchen verhängt. Skizzen einer Nebeldeponie in der Lastwagen Wolken abladen, zeigen ihren hintersinnigen Humor. Bleibt jetzt aber noch die Frage, ob man eine Nebelwolke Skulptur nennen darf.
Klar, eine Skulptur ist ja eigentlich ein Objekt. Wir stellen uns vielleicht mit unserem Körper in Verbindung zu diesem Objekt oder in Relation. In dem Fall ist es was Lebendiges, es ist eine lebendige Skulptur. Man könnte vielleicht auch sagen, ein Hyperobjekt. Und es verfliegt wieder. Es ist vielleicht eine Skulptur als eine Situation oder eine Skulptur als eine Performance. Es ist, irgendwie sitzt es so ein bisschen zwischen den Stühlen oder in einem Zwischenraum.
Wer will, kann sich auch ihrer feministisch interessanten Videokunst widmen. In einem Fernseher spiegelt man sich gleichzeitig gewisser weil einen gleichzeitig eine Kamera filmt und auf den Bildschirm projiziert. Die Ausstellung brilliert durch ihre radikale Einfachheit, ihre Reduktion und nicht zuletzt ist da der Zauber des Nebels. Ein Erlebnis, dem sich niemand entziehen kann, wie diese Aufnahme des Museums vom Preview-Besuch einer Kindergruppe zeigt.
Ja, das war total schön. Die Künstlerin sagt auch immer wieder, dass sie ihre Werke eigentlich für Kinder macht und den Kindern Natur nahe bringen möchte. Das hat sich angehört wie ein Schwimmbad.
Wenn er so entgegenkommt, ist er schön. Wenn er als Wasserdampf aus dem Topf kommt, verbrennt man sich die Finger am Nebel. Die Kulturmeldungen fehlen. Anna Kuhn hat sie.
Vielleicht haben Sie auch diese Bilder gesehen. Der Chor und das Orchester der Oper in Odessa stehen vor ihrem Opernhaus und geben inmitten des Kriegs unter freiem Himmel ein Konzert. Der Chor hatte erst die ukrainische Nationalhymne gesungen und dann das Lied, das auch als Verdis Gefangenenchor oder Freiheitschor bekannt ist. Die Aufnahmen davon gingen um die Welt und wurden zum Symbol des Durchhaltewillens der UkrainerInnen. Jetzt kommen das Opernensemble Odessa und die Kiewer Oper für Benefizkonzerte nach Thüringen. Nächste Woche Dienstag und Mittwoch wird das Ensemble des Opernhauses Odessa im Jenaer Volkshaus auf der Bühne stehen. Und am Staatstheater Meiningen zeigt die Kiewer Oper Anfang Mai die Beethoven-Oper Fidelio. Kurz vor Ausbruch des Krieges hatte die Inszenierung noch Premiere in Kiew. Den Krieg in der Ukraine künstlerisch aufgreifen, das sollte nach Auffassung von Theaterregisseurin Andrea Breth lieber nicht von uns satten Europäern versucht werden. Wir haben schlichtweg keine Ahnung, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie finde es, Zitat, verwerflich, Filme über Konzentrationslager zu drehen und ebenso halte sie es für unmöglich, das, was gerade in der Ukraine geschieht, künstlerisch auszudrücken. Breth befürchtet außerdem, dass es hierzulande zu wenig Wissen über Russland gebe. Hätte man sich früher mit den Aussagen Putins befasst, wäre der Krieg in der Ukraine nicht eine solche Überraschung gewesen, sagte sie. Breth warnte zudem davor, verallgemeinernd über die Russen zu sprechen. Das ist falsch und dumm, sagte sie. Es gibt Streit um die sogenannte Vogelkopf-Haggadah. Sie ist eine der ältesten erhaltenen Pessach-Textsammlungen, sogenannte Haggadot, aus Deutschland. Zurzeit befindet sich die Vogelkopf-Haggadah im Besitz des Israel-Museums in Jerusalem. Eine Familie wiedervereinter Holocaust-Überlebender fordert die Haggadah jetzt aber von dem Museum zurück. Die 700 Jahre alte Vogelkopf-Haggadah erhielt ihren Namen von Illustrationen, die Menschen mit Vogelköpfen zeigen. Sie befindet sich seit 1946 im Israel-Museum. Laut der Familie ging die Haggadah im Nationalsozialismus verloren. Sie gehöre rechtmäßig den 4 noch lebenden Enkeln des deutschen Juden Ludwig Marum. Marum saß bis 1933 im deutschen Parlament und wurde 1934 von den Nationalsozialisten ermordet. Karl-Uwe Knausgård, derzeit einer der bedeutendsten norwegischen Schriftsteller, sieht die Klimakrise als größte Aufgabe der Menschheit. Der Welt am Sonntag sagte er, im Kampf dagegen könne der Einzelne sein Verhalten zwar ändern, etwas im Kleinen tun, aber das werde nichts nützen. Wörtlich sagte er, dieses Gefühl von Hilflosigkeit angesichts solcher Zerstörung ist ein Teil des menschlichen Daseins. Die Klimakrise müsse aber bewältigt werden.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anna Kohn und diese Ausgabe von Kultur heute endet. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Gleich nach uns die Nachrichten, die Informationen am Abend berichten über neue Luftangriffe auf Kiew und über den Ertüchtigungsfonds für Waffenlieferungen. Der wird nämlich aufgestockt.